Hallo und herzlich willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist David Haug und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Verstärkt werde ich heute von David Weiler von der Uni Tübingen als zusätzlicher Moderator. Hallo David.
Hallo zusammen.
In der heutigen Folge widmen wir uns dem Unterricht im aktuellen Zeitalter der Digitalität, beziehungsweise mit der Fragestellung, wie denn Lehramtsstudierende darauf vorbereitet werden können, Unterricht mit und vor allem auch über digitale Medien gestalten zu können. Als Expertin haben wir dafür heute Angelika Bernsteiner von der Universität Graz dabei, die dazu im Projekt Teaching Digital Thinking geforscht hat. Hallo Angelika, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Möchtest du dich ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo noch einmal aus Graz. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist, wie gesagt, Angelika Bernsteiner. Ich habe ursprünglich das Lehramtsstudium für die Fächer Chemie und Biologie abgeschlossen. Bin nun seit 9 Jahren Lehrerin für naturwissenschaftliche Fächer in der Sekundarstufe 2. Und ja, im Jahr 2021 habe ich damals meine Lehrverpflichtung reduziert und mit meiner Promotion begonnen, Didaktikzentrum für Naturwissenschaften und Mathematik an der Uni Graz. Und meine Promotion habe ich zum Thema der digitalen Transformation des naturwissenschaftlichen Unterrichts verfasst, beziehungsweise insbesondere habe ich mich damit beschäftigt, wie man eben angehende Lehrkräfte auf einen solchen Unterricht, der digital transformiert ist, vorbereiten kann. Ja, ich habe dazu die Lehrveranstaltung Fakten, Fakes und Algorithmen digital kompetent im Zeitalter der Digitalität entwickelt und beforscht für Lehramtsstudierende der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer bei uns an der Uni Graz. Die Schwerpunkte, ja, die lagen insbesondere in den Bereichen des Umgangs mit Arduino-Microcontrollern beziehungsweise in der Arbeit mit Desinformationen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich meine Promotion im Februar diesen Jahres abschließen konnte und nun seit März, also ja, ganz frisch gebackene Postdoktorandin bin im Fachbereich der Physikdidaktik an der Uni Graz.
Ja, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Promotion und zur Stelle. Und du hast ja jetzt schon auch ein bisschen was über deine Forschung berichtet, aber ganz am Anfang, damit unsere Gäste und Gästinnen dich kennenlernen können, müssen wir dir natürlich noch ein paar kurze, wichtige persönliche Fragen stellen. Frage Nummer 1, was ist deine Lieblingseissorte?
Das ist für mich tatsächlich eine wichtige Frage, weil ich total gern Eis esse. Naja, was ist meine Lieblingseissorte? Als erstes fällt mir da jetzt ganz einfach Malaga ein.
Sehr gute Wahl. Welche Klischees einer Naturwissenschaftlerin würdest du sagen, siehst du bei dir auch?
Wenn ich jetzt so an das klischeehafte Bild, das stereotype Bild einer Naturwissenschaftlerin, da muss ich eigentlich schon Naturwissenschaftler sagen, denke, dann fällt mir da eben ja ein Mann ein mit Bart, Brille, vielleicht zerzausten Haaren, der irgendwo alleine im Labor steht und gefährliche Dinge tut. Naja, zumindest die Brille trifft auf mich zu, würde ich sagen.
Ist auch nicht zu unterschätzen. Und die letzte Kennenlernfrage. Was hat dich denn damals dazu begeistert, deinen Karriereweg, angefangen beim Lehramtsstudium bis hin über die Promotion und jetzt ja die Postdoc-Phase, einzuschlagen?
Der Weg ins Lehramtsstudium ist ehrlich gesagt sehr unspektakulär passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich schon jahrelang Lehrerin werden wollte, ganz ehrlich gesagt. Das hat eher damit zu tun gehabt, dass mich Naturwissenschaften immer sehr interessiert haben. Ich ja schon sehr gerne immer in der Schule war, gerne gelernt habe und mir damals, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr wenige andere naturwissenschaftliche Studien vorstellen habe können. Also so bin ich damals irgendwie ins Lehramtsstudium gerutscht. Gott sei Dank, kann ich heute sagen. Ja, zur Promotion hat es dann doch ein wenig gedauert. Nach dem Lehramtsstudium habe ich mich einerseits total auf die Schule gefreut und andererseits war ich doch irgendwie wehmütig, dass das Studium nun vorbei ist. Ich hatte immer noch Lust, weiterzumachen, aber mir die Promotion irgendwie nie so recht zugetraut. Und deshalb habe ich mich dann damals dafür entschieden, 2 Masterstudien noch anzuschließen, das Masterstudium Angewandte Ethik und Global Studies. Das war eine tolle Ergänzung zum Lehramtsstudium, aber ja, die Promotion habe ich trotzdem nicht aus dem Kopf bekommen. Und wirklich ausschlaggebend dann für den Start der Promotion war tatsächlich eine mehrmonatige Südamerika-Reise. Und danach habe ich mich dann endlich für eine Promotionsstelle an der Uni beworben. Eigentlich war mir von Anfang an klar, dass mich das total begeistert und ich weiterhin in der Fachdidaktik bleiben möchte. Und ja, umso schöner ist es jetzt, dass das auch geklappt hat und ich jetzt eben eine Postdoc-Stelle bekommen habe.
Jetzt muss ich ja mal nachhaken. Wie genau hat Südamerika dich zur Promotion gebracht?
Naja, ich glaube ganz einfach die Zeit, die ich in Südamerika gehabt habe, um ja einfach noch einmal drüber nachzudenken und mich wirklich noch einmal persönlich zu motivieren und mich zu trauen, einfach mich zu bewerben. Also das war einfach, glaube ich, die Zeit der persönlichen Reflexion, die da mit reingespielt hat.
Dankeschön.
Du hast dich ja dann in deiner Promotion mit der Frage beschäftigt, wie man angehende Lehrkräfte auf den Unterricht im aktuellen Zeitalter, also geprägt von Digitalität, vorbereiten kann. Was macht denn aus deiner Sicht unser aktuelles Zeitalter aus und warum ist es wichtig, dass gerade auch Lehrkräfte sich mit sowas beschäftigen?
Naja, Digitalisierung hat in unserem Alltag schon lange eine sehr große Bedeutung. Digitale Tools, digitale Medien, mir fallen jetzt als erstes natürlich Smartphones, Tablets etc. ein, sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und durch den Einsatz digitaler Medien verändern sich auch diverse Prozesse, Handlungsabläufe in unserem Alltag, aber auch in beruflichen Bereichen. Ja, mir fällt jetzt die Kommunikation ein, die sich natürlich verändert durch den Einsatz digitaler Medien. Das heißt, mit der Digitalisierung geht irgendwie ein gesellschaftlicher Wandel einher. Und da hört man oft von digitaler Transformation. Und damit gehen natürlich viele neue Chancen, Möglichkeiten einher. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Herausforderungen, denen man begegnen muss. Ja, wenn ich jetzt wieder das Beispiel der Kommunikation hernehme, dann können beispielsweise auch Desinformationen, Falschinformationen viel leichter, rascher verbreitet werden, ohne dass es diverse Gatekeeping-Mechanismen gibt in beispielsweise sozialen Medien. Also das wäre so ein Beispiel für eine solche Herausforderung.
Du hast gerade von Gatekeeping-Mechanismen gesprochen in Bezug auf Falschinformationen und wie diese halt weggefallen sind in vielen modernen sozialen Medien. Möchtest du den Punkt vielleicht nochmal ausführen und vielleicht auch erzählen, was denn unter Gatekeeping-Mechanismen zu verstehen ist?
Ja, gerne. Gerade für Schülerinnen und Schüler sind soziale Medien als Informationsquellen sehr bedeutend. Also viele Schülerinnen und Schüler beziehen Informationen aus sozialen Medien und da gibt es keine Filtermechanismen, so nenne ich das jetzt am besten, die Informationen auf ihre wissenschaftliche Validität prüfen, beziehungsweise auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen, auf ihre Qualität überprüfen. Und diese Prüfung, die wird verschoben auf die Leserinnen und Leser, Konsumentinnen und Konsumenten dieser Informationen. Und da ist es ganz einfach ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ja eben Kompetenzen, Strategien erlernen, um selbst Informationen auf Glaubwürdigkeit überprüfen zu können, weil das eben ja niemand anderer mehr für sie macht. Es werden Informationen ungefiltert verbreitet oder sehr oft ungefiltert verbreitet und man ist eben selbst in der Verantwortung, dass man Strategien findet, um Glaubwürdigkeit einschätzen zu können.
Jetzt hast du ja gerade schon ja sehr gut begrifflich geklärt, wie denn die Gesellschaft der Digitalität oder digitale Gesellschaft, wie man sie nennen möchte, aussieht und was für gesellschaftliche Herausforderungen möglicherweise halt damit einherschwingen. Wie sieht das denn auf der Ebene des Unterrichts genau aus? Welche besonderen Anforderungen ergeben sich da?
Naja, also im Unterricht sollen Schülerinnen und Schüler ja an die Teilhabe oder auf die Teilhabe an der Gesellschaft vorbereitet werden. Sie sollen kritisch reflektiert handeln können, selbstbewusst handeln können und eben ja selbstbewusst auch mit diesen Chancen und Herausforderungen umgehen können. Also sie sollen die neuen Chancen aufgreifen können, aber auch mit Herausforderungen entsprechend umgehen können. Und dazu brauchen sie eben umfangreiche digitale Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen. Es reicht da nicht aus, dass Schülerinnen und Schüler ja ein digitales Tool einfach benutzen können, im Sinne eines Werkzeugs. Da braucht es mehr, da braucht es auch Kompetenzen im Bereich des Lernens über digitale Medien und auch über diese Chancen und Herausforderungen, der Gesellschaft der Digitalität. Und dafür natürlich braucht es entsprechend vorbereitete Lehrkräfte. Und ja, das war so meine Problemstellung, mit der ich mich beschäftigt habe in meiner Dissertation, weil sich ganz einfach gezeigt hat, dass viele Lernstudierende sich eben noch nicht ausreichend darauf vorbereitet fühlen, einen Unterricht mit und über digitale Medien zu gestalten. Und dass es auch in Lernstudien häufig ja erst wenige Lerngelegenheiten dazu gibt, die curricular verankert sind.
Danke dir für die thematische Orientierung. Uns interessiert natürlich jetzt auch, wie du gearbeitet hast. Beziehungsweise, du hast ja gesagt, du hast ein Seminar gemacht und das Ganze hast du ja auch beforscht. Wie hast du denn da das Ganze beforscht?
Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, weil die Beforschung des Seminars doch ganz, ganz viel auch mit der Entwicklung des Seminars zu tun gehabt hat, da ich nämlich nach dem Paradigma des Design-Based Research gearbeitet habe und in diesem Forschungs- und Entwicklungsparadigma, so wie es der Name auch schon sagt, Forschung und Entwicklung eben sehr, sehr eng miteinander verschränkt sind. Ich habe vorhin schon ganz kurz gesagt, dass eben so die Problemstellung meines Dissertationsprojekts eben war, dass sich viele Lernstudierende nur unzureichend eben auf diesen Unterricht im Zeitalter der Digitalität vorbereitet fühlen. Und somit war es eben mein Ziel, eine Lehrveranstaltung für Lernstudierende zu entwickeln. Ich habe dazu in einer ersten Phase diese Problemstellung sehr genau analysiert und exploriert, zuerst im Allgemeinen und dann im spezifischen Kontext für die Lernsausbildung bei uns an der Universität Graz. Da habe ich beispielsweise Curricula-Analysen umgesetzt, ich habe Lehrenden- und Studierendenbefragungen durchgeführt und diese Ergebnisse meiner Vorerhebungen, die haben dann zu den konkreten Lernzielen unter anderem geführt für meine Lehrveranstaltung. Daraus hat sich dann unter anderem eben ergeben, dass in der Lehramtsausbildung bei uns Arduino Microcontroller oder allgemein das Arbeiten mit Sensoren erst wenig verankert ist und es dazu wenige Lerngelegenheiten gibt und eben auch, wie wichtig dass das Lernen über digitale Medien ist. Und somit sind eigentlich die Ziele aus diesen Vorerhebungen entstanden. Ich habe dann ein prototypisches Lehrveranstaltungsdesign entwickelt und dieses in drei Designzyklen formativ evaluiert. Ich habe in einem ersten Designzyklus nur einen Teil des Lehrveranstaltungsdesigns, das war eine digitale Lernumgebung zur Arbeit mit Arduino Microcontrollern, die habe ich mit Akzeptanzbefragungen mit insgesamt 7 Studierenden erprobt und formativ evaluiert. Und anhand der Ergebnisse habe ich dann diese Lernumgebung, diese digitale Lernumgebung überarbeitet. Und die beiden weiteren Designzyklen haben dann so ausgesehen, dass ich die gesamte Lehrveranstaltung mit einmal 17 und einmal 13 Lehramtsstudierenden umgesetzt habe und eben auch wieder formativ evaluiert habe. Das Design hat das so ausgesehen, dass ich einerseits Prä-, Mit- und Posterhebungen umgesetzt habe zur Lehrveranstaltung und andererseits haben die Studierenden auch ein Reflexionsjournal geführt. Also sie haben von uns immer wieder Reflexionsstimuli bekommen und eben über den Lehrveranstaltungsverlauf hinweg so ein Tagebuch verfasst. Und ja, zur einerseits Evaluation des Lehrveranstaltungsdesigns konnte ich dann quantitative und qualitative Daten aus diesen Erhebungen triangulieren, um eben Aussagen zu treffen, inwieweit das Design die gesetzten Ziele auch wirklich adressieren kann. Aber natürlich dienten diese Erhebungen nicht ausschließlich der Weiterentwicklung des Designs, des Lehrveranstaltungsdesigns, sondern auch um theoretisches Wissen zu generieren über Lernprozesse von Lernstudierenden beim Umgang eben mit digitalen Medien und mit dem ganzen Konzept der Digitalität.
Jetzt habe ich gleich mehrere Nachfragen. Die erste Frage, du hast gesagt, du hast Prä-, Mit- und Post was erhoben, also vorher, hinterher und einmal mittendrin. Was waren denn Variablen, die dich da interessiert haben?
Da muss ich jetzt auch noch kurz eine Erklärung dazu fügen. Die Lehrveranstaltung hat aus 2 großen Teilen bestanden. Im ersten Teil der Lehrveranstaltung haben die Studierenden forschendes Lernen mit Arduino Microcontrollern betrieben. Das heißt, die Erhebungen dazu, also in der Prä- und Miterhebung, haben sich jetzt insbesondere auf dieses forschende Lernen mit den Arduino-Microcontrollern bezogen. Wir haben da unter anderem die Selbsteinschätzung der Studierenden hinsichtlich ihrer digitalen Kompetenzen erfragt, auch ihre Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit Microcontrollern und Sensoren. Zusätzlich war es uns wichtig zu erheben, inwieweit die Studierenden den Nutzen digitaler Medien durch das Bearbeiten der Lerngelegenheiten vielleicht anders einschätzen als davor. Ja, im zweiten Teil der Lehrveranstaltung lag der Fokus dann auf dem Umgang der Studierenden mit Desinformationen. Wir haben da den Ansatz der aktiven Inokulation umgesetzt und auch die Erhebung war dann diesbezüglich natürlich ausgerichtet. Das heißt, in der Mit- und in der Posterhebung wurden im Speziellen die Debunking-Kompetenzen der Studierenden erfragt. Wir haben da Debunking-Tasks auch eingebaut in die Erhebung. Die Studierenden haben da Leserbriefe beispielsweise bekommen, die sie analysieren sollten anhand von Falschinformationen, die da drin verpackt sind und auch Techniken des Verpackens von Falschinformationen.
Jetzt hast du schon zwei Fachbegriffe genannt. Also zum einen die aktive Inokulation und die Debunking. Die kennen vielleicht jetzt nicht jeder, der hier zuhört. Könntest du kurz erklären, was sich dahinter versteckt, beziehungsweise was man darunter versteht?
Ja, natürlich. Die aktive Inokulation, das ist eigentlich ein Ansatz aus der Psychologie und ja, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Da geht es darum, dass man durch die Konfrontation mit kleineren Herausforderungen dann größere Herausforderungen meistern kann. In unserem Fall, also im Kontext des Umgangs mit Desinformationen, heißt das, dass Studierende im geschützten Rahmen abgeschwächte Formen von Desinformationen erhalten, sich damit auseinandersetzen, um dann, wenn sie tatsächlich auf Desinformationen treffen, diese besser erkennen zu können und dann auch bestmöglich entlarven zu können. Bei der aktiven Inokulation, da kann man im Grunde zwei Techniken anwenden. Wir haben da die logik- oder technikbasierte Inokulation angewandt. Das heißt, die Studierenden haben sich mit Wissenschaftsleugnungstechniken auseinandergesetzt, die von Wissenschaftsleugnerinnen eben häufig eingesetzt werden, um Falschinformationen zu verbreiten. Wir haben dann mit den sogenannten Plurf-Techniken gearbeitet. Also da geht es beispielsweise darum, dass häufig Pseudo-Expertinnen eingebaut werden, um eben Falschinformationen zu verbreiten. Und die Idee der aktiven Inokulation ist es jetzt eben, diese Techniken in abgeschwächter Form kennenzulernen, um sie dann gut erkennen zu können.
Magst du die Abkürzung PLURF vielleicht auch noch mal kurz erklären, bitte?
Ja, also das PLURF steht für P, Pseudo-Expertinnen, L, Logikfehler, U sind unerfüllbare Erwartungen, R steht für Rosinenpickerei und V sind die Verschwörungstheorien. Das heißt, das wären so Techniken, die eben von Wissenschaftsleugnerinnen ja häufig und gerne verwendet werden, um Falschinformationen zu verbreiten.
Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir gerade ein bisschen von der Vorstellung deines Seminarkonzepts abgedriftet. Du hattest ja im ersten Teil erzählt, dass es da vor allem auch um die Arbeit mit dem Arduino ging. Im zweiten Teil dann wirklich konkret um die Desinformation. Gab es noch weitere Aspekte, die du in deinem Seminar fokussiert hast?
Ja, also neben diesen beiden Schwerpunkten gab es noch den Schwerpunkt der digitalen Transformation. Also uns war es ganz wichtig, dass die Studierenden ein Verständnis aufbauen können für die digitale Transformation und die Digitalität der Gesellschaft. Also dass sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie Digitalisierung ja, Handlungen, Prozesse, Abläufe in der Gesellschaft verändern können, welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen können. Und das Ganze nicht nur ganz allgemein für die Gesellschaft, sondern natürlich auch auf ihren Unterricht und auf das System Schule bezogen. Also das waren so die drei Schwerpunkte, wobei dieser Schwerpunkt der digitalen Transformation in beide Teile der Lehrveranstaltung eingeflossen ist.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du nach einem Design-Based Research-Ansatz vorgegangen bist. Das heißt, du bist ja auch immer damit vorgegangen, sozusagen das Seminar auch zu entwickeln, um am Ende ein besseres Produkt hinzubekommen. Wie misst man denn sowas wie Verständnis der Digitalität bzw. der digitalen Transformation?
Ja, das ist tatsächlich einer der schwierigsten Punkte gewesen, weil allein schon der Begriff der digitalen Transformation uns über das gesamte Projekt hinweg beschäftigt hat, weil es einfach ganz, ganz viele Definitionen dafür gibt. Uns war wichtig, dass Studierende ein Verständnis für die digitale Transformation des Unterrichts bekommen, wie sie ihren Unterricht digital transformieren können und ganz wichtig, wann es Sinn macht. Das heißt, unsere Idee war es, dass digitale Transformation bedeutet, dass eben Handlungen und Prozesse durch den Einsatz digitaler Medien verändert werden. Für den Unterricht bedeutet das also, dass durch die Arbeit mit digitalen Medien Lehr-Lernprozesse verändert werden. Wichtig dabei ist, dass digitale Medien nicht einfach ja, der Medienwillen eingesetzt werden sollen. Das heißt, es bedeutet auf keinen Fall, dass digital transformierter Unterricht meint, je mehr digitale Medien in einer Unterrichtsstunde, desto besser passt das in die heutige Gesellschaft der Digitalität. Ganz und gar nicht, sondern dass Studierende eben lernen, wie Lernprozesse durch den Einsatz digitaler Medien sinnvoll verbessert werden können, wie beispielsweise auch Schülerinnenvorstellungen adressiert werden können. Und wir haben da mit dem SAMR-Modell von Puente Dura gearbeitet und dieses Modell als Scaffold eingesetzt für die Studierenden, um so einen digital transformierten Unterricht auch planen zu können. Wir haben nämlich festgestellt, ja, wie es auch in der Literatur zu lesen ist, dass viele Studierende den Einsatz digitaler Tools eher so auf Werkzeugebene einplanen oder einmal ein Kahoot-Quiz irgendwie einbauen in ihren Unterricht, aber weniger daran denken, wie jetzt tatsächlich Lernprozesse verändert werden können, verbessert werden können durch den Einsatz digitaler Medien. Und da haben wir eben mit dem SAMR-Modell gearbeitet, wobei wir das auf 2 Stufen komprimiert haben.
Und wie habt ihr dann das SAMR-Modell genau benutzt? Magst du vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassen, was da die Kernaussagen sind und wie ihr das dann am Ende halt auch transformiert habt?
Die Studierenden hatten die Aufgabe, den Arduino oder die Arbeit mit Arduino Microcontrollern in Unterrichtseinheiten zu planen. Das heißt, sie sollten sich Lerngelegenheiten für Schülerinnen und Schüler überlegen und diese gezielt für den Unterricht eben planen. Und dazu haben wir ihnen das SAMR-Modell bereitgestellt als Unterstützung und sie sollten als Übung einen Unterricht einmal auf der Ebene der Substitution, der Augmentation, der Modifikation und der Redefinition planen, einfach um zu verstehen, auf welche Arten und Weisen man digitale Medien auch tatsächlich einsetzen kann, um eben auch wirklich Lernprozesse verändern zu können. Wir haben dann dabei allerdings festgestellt, dass es für Studierende sehr schwer ist, diese 4 Ebenen des SAMR-Modells auch wirklich trennscharf voneinander zu unterscheiden und sind dann eben dazu übergegangen, die Ebenen S und A miteinander zu verbinden und die Ebenen M und R. Das heißt, die Studierenden haben dann eigentlich mit diesen beiden Ebenen gearbeitet und sich einfach Gedanken gemacht, wie man digitale Tools, die wir in der Lehrveranstaltung verwendet haben, auf diesen Ebenen dann im Unterricht einsetzen kann und welche Auswirkungen das für das Lehren und Lernen haben kann. Was wir eben definitiv festgestellt haben, dass dieses SAMR-Modell in dieser 2-stufigen Form eine gute Hilfestellung bieten kann für Studierende und dass dieser Scaffold nicht zu früh abgebaut werden darf. Also wenn die Studierenden mit dem SAMR-Modell arbeiten, dann ist ihnen diese Neudefinition, diese Transformation von Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien gut gelungen. Aber ohne die Zuhilfenahme des SAMR-Modells haben sie sich da noch schwer getan. Also da kann man vielleicht so als Aussage draus ziehen, dass das SAMR-Modell ein guter Scaffold ist, der aber nicht zu früh abgebaut werden kann.
Das sind ja tatsächlich jetzt schon ja total spannende und auch wertvolle erste Ergebnisse, die aus deinem Projekt hervorgegangen sind. Hast du noch weitere spannende Erkenntnisse generieren können?
Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe vielleicht gleich beim Thema Arduino, also zu diesem ersten Teil der Lehrveranstaltung. Da können wir auf jeden Fall sagen, dass die Arbeit mit Arduino für viele Studierende doch sehr herausfordernd ist, insbesondere für Studierende, die noch keine Programmiererfahrung mitbringen. Und da hat sich bei uns in der Lehrveranstaltung gezeigt, dass es da auch zu Überforderung kommen kann und dass sich diese Überforderung dann in einer ja doch sehr schlechten Einschätzung der eigenen technologischen Kompetenzen äußert. Wir haben die Studierenden dann allerdings gut unterstützen können durch den Einsatz von diversen Scaffolds. Wir haben insbesondere gute Erfahrungen mit dem Peer-Tutoring gemacht, weil bei uns in der Lehrveranstaltung doch einige Studierende waren, die bereits eben Programmiererfahrung mitgebracht haben. Jetzt haben wir Studierendengruppen so zusammengestellt, dass eben in jeder Gruppe eine Person war, die da schon Vorerfahrung mitgebracht hat. Also dieses Peer-Tutoring konnte gut unterstützen. Auch eine digitale Lernumgebung konnte die Studierenden gut in der Arbeit mit Arduino unterstützen. Und das zeigte sich dann eben auch in ihrer Selbsteinschätzung, was ihre technologischen Kompetenzen betrifft. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden durchwegs gesteigert werden konnte in diesem ersten Teil der Lehrveranstaltung. Und was uns dabei geholfen hat, die Studierenden noch einmal zum Nachdenken, zum Reflektieren zu bringen über ihre Selbstwirksamkeitserwartung bezogen auf die Arbeit mit Arduino und mit Sensoren, war der Einsatz von Unterrichtsvignetten. Also wir haben einen Arduino-Workshop mit Schülerinnen und Schülern umgesetzt, daraus Unterrichtsvignetten entwickelt und diese Vignetten als Lerngelegenheit für unsere Studierenden dann eingesetzt. Und anhand dieser Vignetten konnten die Studierenden auch noch mal ganz gut über ihre Selbstwirksamkeitserwartung reflektieren und nachdenken. Also das waren vielleicht so zwei Ergebnisse zum ersten oder drei Ergebnisse zum ersten Teil der Lehrveranstaltung.
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen dürfte, was den ersten Teil der Lehrveranstaltung nochmal angeht, du hast gesagt, ihr habt Unterrichtsvignetten eingesetzt. Jetzt kennt nicht jeder Unterrichtsvignetten und es gibt auch unterschiedliche Formen, also textbasierte, videobasierte. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was Unterrichtsvignetten sind? Und in welcher Form ihr sie eingesetzt habt?
Ja, eine Unterrichtsvignette in unserem Fall ist ein wirklich realer Ausschnitt aus einer Unterrichtsstunde, aus einem Workshop mit Schülerinnen und Schülern. Und wir haben diese Vignetten so konzipiert, dass sie eine Mischung waren aus Texten, aus Videos, aus Audioaufnahmen von diesem Schülerinnen-Workshop. Es war so, dass wir eben einen Arduino-Workshop mit Schülerinnen und Schülern umgesetzt haben und die Schülerinnen gebeten haben, wenn beispielsweise Probleme, Schwierigkeiten auftauchen in ihrer Arbeit mit Arduino, dass sie diese entweder via Audio oder via Video aufnehmen und uns dann so zur Verfügung stellen. Außerdem haben wir Ausschnitte aus Schülerinnenprotokollen verwendet für unsere Vignetten. Und genau, also so ist dann ein Vignettenprodukt, ein Sammelsurium eigentlich aus Audio, Video und Textmaterial entstanden. Wir haben beispielsweise eine Vignette konzipiert, wo es rein um Fehler geht, die ganz häufig auftreten beim Zusammenbau von so einem Arduino. Oder eine Vignette haben wir entwickelt, wo es um die Interpretation der Messdaten geht. Und diese Vignetten wurden dann eben den Studierenden zur Verfügung gestellt als Lerngelegenheit. Sie haben den Kontext als Information bekommen, wo diese Vignette entstanden ist, wie diese Vignette entstanden ist und haben dann gezielt Arbeitsaufträge bekommen, die Perspektive einer Lehrperson einzunehmen und auf Schülerinnen Probleme, Fragen zu reagieren beziehungsweise Feedback auf Protokolle zu geben, Protokollausschnitte zu geben, die in diesen Vignetten eingebaut waren.
Das sind ja jetzt schon sehr wertvolle Lernmaterialien, auch für andere Lernstudierende. Stehen die denn schon irgendwie anderen Fakultäten, anderen Instituten zur Verfügung für die Lernsausbildung?
Die stehen tatsächlich noch nicht zur Verfügung, aber das ist natürlich eine sehr gute Idee, die wir durchaus ins Auge fassen können, genau.
Hast du denn noch spannende Ergebnisse aus den anderen Teilen deines Forschungsprojekts, die sich jetzt nicht nur auf den Arduino beziehen, die du noch gerne mit uns teilen möchtest?
Ja, gerne. Also im zweiten Teil der Lehrveranstaltung lag unser Fokus ja auf dem Umgang mit Desinformationen und da hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz der aktiven Inokulation beziehungsweise die Lerngelegenheiten dazu geführt haben, dass die Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden, Falschinformationen zu erkennen und zu entlarven, gesteigert werden konnte in diesem zweiten Teil. Außerdem zeigen die Ergebnisse und die Angaben der Studierenden in ihren Reflexionsjournalen, dass sie eine sehr hohe Relevanz sehen, auch Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf den Umgang mit Desinformationen vorzubereiten und das eben auch gerne wirklich in ihren Unterricht übertragen wollen, diesen Ansatz der aktiven Inokulation. Außerdem gaben die Studierenden an, dass diese Plurf-Techniken durchaus eine gute Hilfe für sie waren und sind, eben Falschinformationen zu erkennen. Aber zugleich war es für sie auch schwierig, diese Plurf-Techniken oft wirklich trennscharf voneinander zu unterscheiden. Und was jetzt wirklich die Debunking-Kompetenz angeht, die konnte auch durch den Ansatz der aktiven Inokulation gesteigert werden. Allerdings die Debunking-Qualität, da konnten wir keinen Unterschied feststellen. Debunking-Qualität bedeutet in unserem Fall, dass die Studierenden auch wirklich stichfeste Argumente finden konnten, warum es sich bei dem Aspekt aus dem Leserbrief jetzt ihrer Meinung nach um Falschinformation handelt, wie sie das festmachen, an welcher Technik, welcher Plurf-Technik sie das beispielsweise festmachen. Da konnten wir keinen Unterschied feststellen.
Das heißt, sie erkennen, dass da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, aber sie können es nicht genau beziffern, welche Technik angewandt jetzt wurde.
Genau, und das passt dann eigentlich auch wieder ganz gut mit den Aussagen in den Reflexionsjournalen zusammen, dass die Plurf-Techniken schon sehr hilfreich waren für sie, um jetzt Desinformationen zu erkennen. Aber dieses trennscharfe Unterscheiden, das war dann eben doch schwierig. Und das zeigte sich dann eben auch in den Begründungen ihrer Analysen. Ja, vielleicht noch ein Ergebnis so über die Lehrveranstaltung hinweg. Es hat sich gezeigt, dass viele Studierenden den Nutzen digitaler Medien viel eher so im administrativen, organisatorischen sehen, was Unterricht und Schule betrifft, viel weniger im Bereich der Lehr-Lern-Prozesse. Da muss man aber auf jeden Fall noch genauer hinsehen. Das ist von uns jetzt mal so ein erstes Ergebnis, das ja meiner Meinung nach auf jeden Fall es wert ist, noch genauer zu untersuchen.
Vielen Dank schon mal für den Einblick. Es kam ja jetzt auch raus, dass die Plurf-Techniken hilfreich waren. Und ihr habt ja schon einiges an Material. Wie kommen denn im Zweifel Lehrkräfte an Material für die Schulen? Habt ihr da was entwickelt? Können die das einsetzen? Gibt es da von euch schon Publikationen oder so?
Ja, also es gibt zu beiden Teilen der Lehrveranstaltung Materialien, die von Lehrkräften beziehungsweise auch im Lehramtsstudium verwendet werden können. Zum ersten Teil der Lehrveranstaltung haben wir einen Praxisbeitrag im Plus-Luzis-Heft Real und Digital veröffentlicht. Und zum zweiten Teil der Lehrveranstaltung, wo es eben um diese aktive Inokulation gegangen ist, haben wir im erst kürzlich über den Wachsmann erschienenen Sammelband Lehrkräftebildung von morgen einen Beitrag veröffentlicht. Und da stellen wir eben auch Begleitmaterial vor und zur Verfügung, das frei downloadbar ist.
Ja, vielen lieben Dank dafür. Wenn du jetzt abschließend auf dein Projekt zurückblickst, gibt es Veränderungen, die du dir ganz konkret für das Lehren und Lernen in den Naturwissenschaften wünschen würdest, die sich jetzt aber auch konkret auf dein Thema beziehen?
Naja, also ich habe in meiner Lehrveranstaltung eigentlich drei große Schwerpunkte gesetzt. Einerseits eben Arduino, dann den Umgang mit Falschinformationen und die Digitalität. Also ich finde, das sind eigentlich schon drei große Punkte, was sehr viel ist für eine Lehrveranstaltung. Und aus meinen Vorerhebungen kann ich sagen, dass es natürlich noch viel, viel mehr Lücken gäbe, die gefüllt werden könnten mit Lerngelegenheiten, die in Lehramtsstudien verankert werden sollen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass es für Lehramtsstudierende ja im Laufe ihres Studiums viel mehr und kontinuierlicher Lerngelegenheiten im Umgang mit digitalen Medien, aber auch über digitale Medien gibt. Es gibt einfach noch nicht so viele Lehrveranstaltungen und Lerngelegenheiten dazu. Und ich glaube, das wäre eben auch ganz, ganz wichtig, dass man dann gezielt auch auf empirische Erkenntnisse zurückgreifen kann, wenn man Lerngelegenheiten da übers Lehramtsstudium verteilt. Also es geht aus einer Studie von Thomas Schubatzky und Kolleginnen zum Beispiel hervor, dass es für den Aufbau von fachdidaktischem digitalen Wissen ja notwendig ist, dass man einmal eine solide Basis an fachdidaktischem Wissen benötigt. Und da macht es eben meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man eben diese Dinge bedenken möchte, dass man Lerngelegenheiten aufs ganze Studium gut verteilt, dass es da kontinuierlicher und mehr Lerngelegenheiten gibt. Oder auch wenn ich an Scaffolds denke, so wie ich es vorhin gesagt habe, wie wir mit dem SAMR-Modell gearbeitet haben, macht es eben auch Sinn, wenn man Scaffolds einsetzt für Studierende, dass man diese in mehrere Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Kontexten einbaut, einfach um die Hidden Agenda dahinter auch wirklich verinnerlichen zu können. Ja, und vielleicht noch ganz unabhängig vom Lehren und Lernen mit und über digitale Medien, würde ich mir wünschen, wenn es noch viel, viel mehr solcher fächerverbindenden Lehrveranstaltungen in Lehramtsstudien geben würde. Es war nicht nur für mich, sondern auch für die Studierenden wirklich total bereichernd, in so einer Lehrveranstaltung zu arbeiten, wo eben Studierende aus der Biologie, Chemie, Mathematik und Physik zusammen mitmachen. Das war wirklich fein für uns alle.
Gibt es denn noch weitere Publikationen, die du zu dem Thema interessierten Personen ans Herz legen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zu Beginn bzw. immer wieder von der Kultur und der Gesellschaft der Digitalität gesprochen. Diesen Begriff der Kultur der Digitalität hat Felix Stalder geprägt und vielleicht für all jene, die sich damit näher auseinandersetzen wollen oder sich da noch tiefer einlesen wollen, da kann ich auf jeden Fall das gleichnamige Buch Kultur der Digitalität empfehlen. Ja, und für alle, die sich näher mit dem Aspekt der Inokulation und mit diesen PLRRF-Techniken beschäftigen wollen, da empfehle ich den Artikel Neutralizing Misinformation Through Inoculation von John Cook und Kollegen, wo eben dieser Ansatz noch einmal genau beschrieben wird und auch diese Techniken. Ja, und wer sich vielleicht auch näher mit dem Forschungs- und Entwicklungsparadigma des Design-Based Research beschäftigen möchte, sich da näher einlesen möchte, der findet allgemeine Informationen im Buch Conducting Educational Research Design von McKenny und Kolleginnen oder auch hier schon spezifischere Informationen zu Design-Based Research aus dem Bereich der Unterrichtskonzeptionsentwicklung im Artikel Design-Based Research as a Model for Systematic Curriculum Development von Claudia Hagen-Schützenhöfer und Martin Hopp.
Dankeschön für die Tipps. Wir werden die Empfehlungen auf jeden Fall auch in die Shownotes für diese Folge packen, sodass interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer auch darüber auf die Publikation zugreifen können. Liebe Angelika, ganz, ganz vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und uns so umfangreich und ausführlich von deinem Projekt und auch von den zugrunde liegenden theoretischen Überlegungen berichtet hast. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt unserer heutigen Folge von Nicht im Fachraum essen, dem Podcast zu Forschungen zum Lehren und Lernen in den Naturwissenschaften. Wir bedanken uns an dieser Stelle wieder sehr, sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik, die durch ihre Unterstützung überhaupt erst ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hier hören könnt. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 18.04.2024 aufgenommen. Redigiert und moderiert wurde sie von David Weiler und David Haug, geschnitten von David Weiler. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich kann hier schon mal verkünden, dass es auf jeden Fall eine dritte Staffel unseres Podcasts geben wird. Und da suchen wir noch eure Unterstützung für die Redaktion, unser Social Media Team oder auch für den Schnitt. Falls ihr Interesse habt und mitmachen wollt, meldet euch doch gerne per Mail bei Christoph Vogelsang via Christoph mit CH am Anfang und PH am Ende .vogelsang@upb.de. Ich wiederhole nochmal, christoph.vogelsang@upb.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht auch bald dabei seid. Macht's gut, ciao!